gängige Praxis, die wir ja auch immer vorschlagen, vor jedem Meeting sollte es eine Folie geben, wo die Werte draufstehen. Und am Ende des Meetings könnte man sagen, okay, nimmt man sich vielleicht einen raus, nehmen wir mal Verantwortung, haben wir heute den Wert Verantwortung gelebt, haben wir heute den Wert Wahrhaftigkeit gelebt. Ja. Und dann merkt man so, okay, wir reden aktiv drüber, es kommt in Kommunikation und dann werden auch so ein bisschen die Schattenbereiche beleuchtet, da wo es den Wert vielleicht gar nicht gibt. Und das verhindert natürlich auch so diesen Wertezynismus, dass man nicht denkt, ja, die stehen da im Stück Papier, aber hält sich eh keiner dran. Ne?
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich wir alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Dies ist eine unserer Impulsfolgen. Wir wollen dich hier zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
Hallo hier bei Ich für alle. Ich freue mich auch in dieser Impulsfolge wieder auf Hörerfragen zu antworten. Und die Frage dieser Folge ist, gibt es Werte oder Qualitäten, die in allen Haltungen bedeutsam sind? Wie kann ein offener Dialog zwischen Menschen in unterschiedlichen Haltungen gelingen, ohne dass sich jemand als weiter oder besser fühlt? Ja, das ist eine Frage, die mir oft begegnet. Und ja, mit dem Besserfühlen und Weitersein, ja, das ist natürlich auch so ein klassisches Phänomen, gerade bei den eigenbestimmt Souveränen, ja, wo man dann so denkt, wären doch alle so wie ich, da wäre die Welt ein besserer Ort. Kann man nicht so ganz ausschließen, aber es kann ja auch ein Phänomen sein, was auftauchen darf, wenn man sich dessen bewusst ist und sieht so, ah ja, guck mal, so denke ich. Und vielleicht kann ich es ja auch hinterfragen. Und gleichzeitig gibt es ja auch ähnliche Entwicklungswege wie Spiral Dynamics, wo man Werte bestimmten Haltungen zuordnet oder Phasen in dem Fall. Und da würde ich sagen, nee, an sich sind alle Werte in allen Haltungen bedeutsam. Ganz einfach, weil sie von einer Organisation vielleicht für wertvoll gehalten werden. Also wenn eine Organisation sagt, ja, das ist bei uns wertvoll, daran wollen wir uns orientieren, das soll uns helfen bei einer emotionalen Ausrichtung, dann ist das manchmal auch gar nicht so wichtig, welches der Wert nun genau ist. Was man sich bezogen auf Haltung natürlich angucken kann, wer hat sich die ausgedacht und wie will man damit umgehen? Also ist es in der Selbstorientierung, jemand hat sich das ausgedacht und sagt so, ja, das sind die Werte, die müsst ihr jetzt leben, ich aber nicht. Und labern ist ja auch nicht, ihr sollt arbeiten, ich habe das jetzt festgelegt, jetzt müsst ihr euch dran halten. Okay, dann ist das eine Art des Werteumgangs, wo man erkennen kann, okay, hier wird auch eine Haltung sichtbar. Oder man schreibt sie irgendwo auf wie eine Regel, wie so ein Appell, ja. Und oft steht das auf irgendeinem Zettel, der vor Jahren mal gemacht worden ist. Man kann sich nicht erinnern. Oder auch diese Vorstellung, Werte sind persönlich. Wer gut erzogen ist, der hat sie und die anderen haben sie halt nicht. Ja, also das ist sozusagen etwas, was unveränderlich ist, was eher typisch ist für die gemeinschaftsbestimmte Haltung. Bei dem rationalistisch-funktionalen, da will man ja auch Werte haben, ja, um irgendwie auch besser zu sein im Sinne des Funktionierens. Auch da werden oft so Hygienewerte genannt. Bei uns ist Qualität, Innovation, Vertrauen, Kundenorientierung oder so. Das wird aber nie nachgefragt, ja, weil diesen Blick nach innen vermeidet man natürlich, sondern das ist eher so, ja, das muss man da dran schreiben. Ja. Und da kann man oft erkennen, dass Unternehmen in ähnlichen Branchen gleiche Werte haben. Wir haben mal für Kanzleien gearbeitet und dann so ein bisschen Recherche gemacht. fast, ich sag mal, 60% der Kanzleien, Wirtschaftskanzleien, hatten den Wert Exzellenz. Wo man so denkt, ja, das haben sie wahrscheinlich hingeschrieben, damit man irgendwie diese hohen Stundensätze akzeptiert. Na, da muss man ja exzellent sein. Und dann hat sich das dann halt so eingebürgert, wie sich das dann so wirklich in der Kultur auswirkt. Das war dann oft gar nicht so Thema. Und in der Eigenbestimmung, da sehen wir die natürlich schon als Orientierung und persönliche Herausforderung, weil sie uns helfen, uns zu entwickeln, auch die Entwicklung auszurichten, die Stärken besser zu leben und weil Menschen vielleicht auch in dieser Haltung schon eher wirkliche persönliche Werte und Ziele definiert haben für sich. Vielleicht selber mal einen Werteprozess gemacht haben, die mal aufgeschrieben haben, sich vielleicht regelmäßig im Journaling oder sonst wie damit auseinandersetzen. Ja, da ist es eben nicht dieses, da draußen gibt es irgendwelche Werte, also eher die moralische Komponente, sondern nee, ich wähle welche aus, die mir wertvoll sind. Und die relativierende Haltung kann man natürlich daran erkennen, dass die Werte, unabhängig davon, welche sie sind, eben als eine Grundlage gesehen werden für gemeinsames Führungsverständnis und auch in Aushandlungsprozesse kommen. Also dass darüber geredet wird, dass sie beschrieben werden, dass sie in der Praxis Thema sind, dass man sich reflektiert. Also gängige Praxis, die wir ja auch immer vorschlagen, vor jedem Meeting sollte es eine Folie geben, wo die Werte draufstehen. Und am Ende des Meetings könnte man sagen, okay, nimmt man sich vielleicht einen raus, nehmen wir mal Verantwortung, haben wir heute den Wert Verantwortung gelebt, haben wir heute den Wert Wahrhaftigkeit gelebt, ja. Und dann merkt man so, ah, okay, wir reden aktiv drüber, es kommt in Kommunikation und dann werden auch so ein bisschen die Schattenbereiche beleuchtet, da, wo es den Wert vielleicht gar nicht gibt. Und das verhindert natürlich auch so diesen Wertezynismus, dass man nicht denkt, ja, die stehen auf einem Stück Papier, aber hält sich eh keiner dran, ne? Und aus systemischer Sicht weiß man natürlich, dass die Fähigkeit zur Selbstführung fördern können und eben auch eine Grundlage sind und eben dieses emotional Verbindende darstellen können über alle Haltung hinaus. Und dass es eben Abstraktionen sind, die nicht so eindeutig sind, sondern immer erst wirksam sind durch emotionale Referenzerlebnisse. Und die sind auch nicht fix und dann für alle Zeiten gleich, sondern die entstehen ja immer wieder neu. Und das ist spannend, wenn man von der Seite rangeht, dann können die eben haltungsübergreifend sein, weil wir fragen uns dann halt eher, okay, wie erlebst du diesen Wert und was bedeutet der dir eigentlich? Und da habe ich auch neulich auch wieder so eine Veranstaltung erlebt, ging es auch darum, Haltung und Werte. Und den Wert Vertrauen, was so ein bisschen, ich sag mal, die Mutter der Werte ist, oder zumindest ein ganz zentraler, weil es gibt wahrscheinlich kaum etwas, was die kommunikative Komplexität so reduziert wie Vertrauen in einer Unternehmenskultur. Habe ich Vertrauen, muss ich ganz, ganz viel nicht machen. Und dann sagte eine Teilnehmerin, ja, da müssen wir jetzt mal definieren, was Vertrauen ist. Ja, also was ist das denn genau? Und dann merkt man schon so, ah ja, okay, Wörter haben unscharfe Ränder, die haben eben nicht die eine Bedeutung. Und meistens wird ja auch irgendwie so eine Verhaltensnorm gesucht. Vertrauen heißt, immer das zu tun, was einem gesagt wird. Also irgendwie so eine Appellebene da rein. Sondern da ist es auch ganz gut, Werte als Verben erstmal zu sehen. Also was heißt denn, ich vertraue dir? Was brauche ich, um dir zu vertrauen, um anderen zu vertrauen? Wie schaffe ich Vertrauen? Und wie schaffe ich es, dass mir einer vertraut? Ja, und da mal Geschichten zu sammeln, Referenzerlebnisse zu sammeln, die es zu diesem Thema gibt. Oder auch, was gibt es in der Geschichte einer Organisation für vertrauensschädigende Erlebnisse? Vor 3 Jahren ist dies und jenes passiert und seitdem traut ja keiner mehr dem anderen. So Stories gibt es ja oft. Also auch die brauchen Raum für eine Besprechbarkeit oder was waren vertrauensaufbauende Erlebnisse? Ja, auch da interessanterweise waren wir auch viel in Kliniken. Die haben oft großes Vertrauen zueinander durch Corona gefunden, weil da eine hohe Einsatzbereitschaft, Flexibilität und so war. Ja, und plötzlich hat man gemerkt, Mensch, wenn es drauf ankommt, dann schaffen wir Dinge und lassen Konflikte sein, die wir sonst vielleicht haben. Und spannend ist bei dem Reden über Vertrauen jetzt haltungsübergreifend, also egal welche Gewohnheitshaltung jemand hat, ist der Ansatz, Werte aus der Polarität rauszunehmen. Also nicht sagen, Vertrauen haben wir oder haben wir nicht oder müssen wir total haben, sonst zählt das ja nicht, sondern auf einer Skala von 1 bis 10, klassisches Coaching-Frage, wie stark erlebst du hier Vertrauen? Ja, und das kann man mal so alle fragen und dann können die auch Punkte kleben auf irgendeiner Skala und dann sagen die 7, 5, 3, 2, ist egal, man kann dann sehen, wie groß ist die Spreizung, ja, in einem Team, in einer Organisation. Geht das Vertrauen von 0 bis 10 oder meistens pendelt sich irgendwie so ein von 4 bis 7 oder 8. Ja. Und dann ist aber die entscheidende Frage, und das ist an sich egal, wie hoch das einer einschätzt, weil manche Menschen haben generell weniger Urvertrauen, also erleben sie auch Vertrauen nicht so stark in dieser Welt. Andere sagen, ach, wieso, ist doch alles super, ich bin ja Führungsposition, ich habe Macht, ich habe Vertrauen, weil sie vielleicht weniger in Zumutungsstrukturen sich aufhalten. Die Frage ist also eher, warum schätzt du es nicht niedriger ein? Auch ein schöner Tipp von Lisa Ritter, ja, von den Co-Piloten, die mir das mal gesagt hat, weil dann frage ich nach der Ressource. Aber meistens kommt dann sowas, ja, ich habe jetzt 6 gesagt, schon ein bisschen besser als Durchschnitt. Und hier halt nachhaken und zu sagen, nee, erzähl doch mal eine Geschichte. Eine Geschichte, die den Wert Vertrauen für dich verkörpert hat und aufgrund derer du jetzt 6 sagst als Beispiel und nicht 5. Was war denn überdurchschnittlich, ein bisschen überdurchschnittlich? Finde ein Erlebnis, ja, und dann muss man oft noch 2-3 Mal nachfragen, weil wir da irgendwie so wischiwaschi sind. Aber erst in dem Erlebnis wird den anderen klar, ach so, an diesem Verhalten erkennt dieser Mensch Vertrauen. Ja, und darauf guckt er. Und das kann man jetzt in der ganzen Gruppe oder im Team teilen und plötzlich sehen wir, ach, das sind die Dinge, auf deren Basis wir sagen, es gibt schon Vertrauen. Und dann ist das egal, ob jemand sagt, es ist erst bei 3, bei 5, bei 8, ja. Aber wir sehen, das ist gewünschtes Verhalten, das sind die emotionalen Referenzerlebnisse, die Vertrauen bei uns geschafft haben. Und dann ist natürlich die Anschlussfrage, man ahnt es schon, was müsste passieren, damit deine Einschätzung ein Punkt höher wäre. Also was ist der nächste Schritt, der schon am Rande des Gewahrseins spürbar und fühlbar ist? Ja, dann müsste hier dies und jenes passieren, dann dürfte ja das und jenes nicht passieren, davon mehr, davon weniger. Ich könnte dies, ich könnte das, ich könnte jenes tun. Ja, und dann sind wir in so dieser Wachstumsspannung gegenüber dem Wert und wir sagen, ja, Vertrauen ist uns wichtig und wir sehen unterschiedliche nächste Schritte. Das bringt einen total raus aus diesen Polarisierungen. Ja, so, es ist total nicht da, es muss total da sein, sondern es ist etwas Prozesshaftes, was wir immer wieder neu schaffen. Ja, und dann gibt es verschiedene Ideen, was müsste passieren? Ja, welche Musterbrüche, welche Verhaltensexperimente könnten uns denn helfen, Vertrauen zu stärken? Anders miteinander reden, bestimmte Controlling-Sachen weglassen, was immer es dann ist. Und dann zu sagen, okay, das machen wir jetzt mal. Für einen Monat. Eine Sache nehmen wir uns raus. Ne? Und nach einem Monat kann man wieder gucken. Ja, und das ist interessant, wenn man das macht, dann geht es fast immer hoch nach einem Monat. Das heißt, das Vertrauen ist höher geworden und man sieht so, hey Mensch, wir haben was gemacht. Und meistens kommt dann irgendwie 1-2 Monate geht's hoch und dann geht's runter. Weil der Anspruch wird größer. Ja, weil plötzlich sieht man, naja, jetzt wo ich so über Vertrauen mal genauer nachdenke, da könnte ja noch dies, das und jenes sein. Und dann ist der Wert in Bewegung im Sinne, dass er nicht als dieses vorhandene Substantiv gesehen wird, ja, wir haben hier ganz viel Vertrauen und alle vertrauen einander, sondern, ja, es gibt eine Vertrauensdimension im Sinne, wir vertrauen uns, die aber immer wieder mit gelebten Erfahrungen gefüllt werden kann. Ja. Und wie das jemand macht, jetzt haltungsentsprechend, ist egal. Ja, oder was die Person sagt, ja, das muss sein, ja. Und da können die Orientierungen ja durchaus unterschiedlich sein, ne? Weil gerade bei Vertrauen, ja, man kann es ja schenken, aufbauen, gewinnen, festigen. Man kann es in sich selbst haben, man kann es als Vorschuss geben. Man kann in Vertrauen handeln. Man kann es aber auch zurückzahlen, erwarten, verlieren, missbrauchen, blindes Vertrauen haben oder brechen. Also es ist ja wie so ein Wesen, mit dem man auch irgendwie eine Beziehung haben kann und mit der man interagiert, ja, und dieses Beziehungsverhältnis in ein Verhalten zu bringen und sagen, ja, wir alle haben so ein Verhältnis dazu. Ne? Das kann man dann auch wieder thematisieren. Und auch hier werden dann wieder Haltung sichtbar. Auch das kann man wieder explizit machen, wenn man dann mit dem Modell arbeiten will. Also sich zu fragen, in welcher Haltung gebe ich eigentlich Vertrauen? Also wenn ich selbstorientiert bin, mehr so mit Macht- und Ohnmachtsgefühlen zu tun habe, dann vertraue ich natürlich nur ganz wenigen Leuten oder nur mir selbst und das vielleicht auch nur eingeschränkt. Man sieht es dann auch mit solchen Leuten, die dann oft so, ich sag mal, ihren Clan, ihr Blut um sich scharen, ja, weil alle anderen sind schon potenzielle Feinde. Aber das ist ja auch okay. Wenn einer sagt, ja, auf der Ebene, ich brauche erstmal Selbstvertrauen. Ja, ich muss erstmal diesen Selbstkontakt haben. Dann kann man trotzdem das als Unternehmenswert haben, nur wird derjenige vielleicht einen anderen Wachstumsschritt gehen. Die nächsten sagen, wir brauchen die Eindeutigkeiten, wir brauchen Regeln und Rollenerfüllung. Es muss alles ganz klar sein, wer hier welche Macht, welche Position hat, ja, wem ich gehorchen muss, wem ich was sagen darf. Ne? Auch das kann ja explizit gemacht werden. Und das heißt ja nicht, dass man auf dieser Ebene oder in dieser Haltung verharren muss. Aber eine Klarheit über Regeln und auch eine Sanktionierungsfähigkeit über Regeln ist immer eine ganz wichtige Basis für Zuverlässigkeit. Ja, und da finde ich auch diesen Satz aus der GfK ganz schön. Vertrauen entsteht durch Ehrlichkeit mal Zuverlässigkeit mal Verletzlichkeit. Also je ehrlicher wir sind, je zuverlässiger, je verletzlicher, desto mehr entsteht Vertrauen und je selbstorientierter, ängstlicher, egoistischer wir sind, desto weniger. Also das reduziert das wieder. Ne? Also Regeln, bekannte Regeln und Regeln, die auch Orientierung geben, das müssen ja nicht viele sein, braucht man. Und das ist manchmal so ein bisschen auch, wo die erweiterten Haltungen so ihre Probleme haben bei der Wertearbeit. Wenn man dann so sagt, ja, wir vertrauen ja einander, wir sind da alle super. Ne? Und dann wird vergessen, Regeln zu machen und es wird vergessen, Sanktionen zu machen, die dann immer wieder ausgehandelt werden müssen oder wo sich dann wieder Eigeninteressen reinschmuggeln unter dem Deckmantel, wir sind ja alle liberal und lieb zueinander, merkt man so, nee, Selbstführung braucht Regeln. Und Selbstführung braucht eben auch für das Vertrauen klare Verfahrensweisen, also klare Rollen und Prozesse, weil hier müssen wir uns ja Vertrauen auch durch Kompetenz und Qualität verdienen. Das ist ja typisch, das rationalistisch-funktional. Ich vertraue nur den Leuten, die Top-Arbeit liefern. Ja, und das ist gut, wenn das bekannt ist. Was muss man denn machen, um hier gute Leistung zu machen? Es ist natürlich schwierig, wenn es dann in so einer Null-Toleranz, keine Fehler dürfen gemacht werden, Geschichte endet, ja. Da sieht man auch wieder die Ambivalenz. Es braucht immer so eine integrierte Qualität für jede Haltung von einem Wert. Nehmen wir mal Vertrauen. Und dann gibt es aber auch noch so einen Aspekt, wo so eine Haltung reizbar bleibt. Und das eigenbestimmt Souveräne, das hat halt das Empowerment. Wir schenken Vertrauen für gute Leistungen, für uns, für andere, sind auch aufgeschlossen. Und wollen die anderen auch fördern, aber da ist auch klassisch so dieses Fördern und Fordern, also dies da drin, was auch gut ist, ne, was auch wichtig ist, auch das zu thematisieren. Also es ist wie so eine andere Art, einen Wert zu integrieren. Ja, und in dem Relativierenden, dann merken wir, okay, Vertrauen hat auch ganz viel damit zu tun, gar nicht mal so im Externen, wie funktionieren wir, sondern wie sind unsere Beziehungen gestaltet, wie transparent können wir sein, wie wertschätzend können wir sein und wie sehr können wir auch mit Schattenbereichen umgehen, wie sehr können wir Tabuthemen und Schwierigkeiten ansprechen. Also dieses Öffnen in einen vertraulichen Raum. Auch hier kann man sagen, ja, das muss ja nicht jeder können und wollen. Aber für bestimmte Rollen kann das sehr wichtig sein, dass diese Art von Vertrauen auch da ist. Ist ja auch mal interessant, wenn ich mit Leuten spreche, die mir dann so erzählen, bei uns ist es so und so in der Organisation, ja, das kann ich meinem Chef sagen oder meiner Chefin, das lieber nicht. Und bei anderen heißt es dann, nee, ich kann in der Top-Führung alles sagen. Und dann ist so die Frage, ah, okay, jetzt würde ich mal sagen, da sind Regeln und Kompetenz vielleicht nicht mehr das Thema, aber die Beziehungsgestaltung. Na, wie können wir die Beziehung so machen, dass ich wirklich Feedback, Feedback und solche Sachen auch auf die Top-Ebene geben kann? Also eine andere Vertrauensdimension, könnte man sagen. Und im systemisch Autonomen geht es natürlich darum, sind die Werte wirklich besprechbar? Gibt es eben diese Räume, wo emotionale Referenzerlebnisse entstehen können? Werden diese Werte überhaupt in Kommunikation gebracht oder stehen die nur irgendwie auf einer Webseite auf dem Zettel? Sehen wir das eben als etwas Prozesshaftes, wo wir auch ein unterschiedliches Verständnis davon haben können, wenn wir alle sagen, okay, ich gehe den nächsten Schritt. Ja, und der Schritt kann total individuell sein. Und das ist ja vielleicht generell auch so eine Erkenntnis bei der Werte mit dem Haltungsmodell. Wir brauchen ein Wir der empowerten Individuen. Es geht nicht um Ideologie, es geht nicht um alle gleich. Und jetzt müssen wir alle mal in dieser oder jener Haltung sein oder Vertrauen so oder so verstehen, weil die Menschen bleiben autonom, auch in ihrem Wachstumswunsch, wenn er denn vorhanden ist. Aber wir können Werte unabhängig von Haltung immer nehmen als eine Ausrichtung für das, was uns wertvoll ist. Und da kann jeder sagen, ja, okay, was ist mir an diesem Teil wertvoll und was brauche ich als nächsten Schritt und ist das hier meinem Team, meinem Umfeld gestaltbar? Und was kann ich dazu beitragen? Und dieses Durchdeklinieren von Werten, das machen wir ja ganz viel. Ich war neulich auf der Respect Convention und da ging es auch darum, ja, Respekt, was heißt denn das eigentlich? Und wer redet eigentlich wie von Respekt als jetzt so ein anderes Beispiel für einen Wert? Also was brauche ich, um dich zu respektieren? Wofür respektierst du mich? Ja, und in der Selbstorientierung will ich das einfach nur einfordern. Ey, respektier mich. Du respektierst mich nicht. Und es wird aber gar nicht konkretisiert, was das so ist. Im Gemeinschaftsbestimmten geht es ja auch sehr stark um Respekt zollen. Für uns, für das Wir, also für die Tradition, für die Obrigkeiten, für die Rollenerfüllung, für die Hierarchie. Also wer muss wie tief welchen Diener machen? Ja, das ist eben aus der Haltung das Verständnis. Ja, das ist wer. Alten Leuten musst du einen Platz machen und so. Ne? Was ja auch vollkommen okay ist. Ne? Und dann zu sehen, okay, welche Bedeutung hat das bei uns, an welcher Stelle? Und dann eben wieder das rationalistisch-funktionale, den Respekt für die Kompetenzen, der kann was, den respektiere ich für seine Fachlichkeit, ja, oder im eigenbestimmten Souverän, den respektiere ich für den Erfolg, für die Leistung, das ist ein Leader, eine Leaderin, ja. Und im relativieren Individualistischen ist es vielleicht auch der Respekt für die Andersartigkeit, für die Vielfalt. Oder manchmal hört man von Leuten mit Migrationshintergrund, was die alles durchgemacht haben. Was die für einen Lebensweg haben, ja, und was das heißt, eine Kultur verlassen zu müssen, weil dort Gewalt ist, ja, in ein neues Land zu gehen, sich da was Neues aufzubauen, eine Sprache zu lernen, eine Bildung vielleicht wiederholen zu müssen, und du denkst so, wow, ja, puh, Respekt für die Andersartigkeit, dass du das hier konntest, aus deinem Kontext sowas zu machen. Und systemisch autonom ist es vielleicht auch der Respekt für das Menschsein an sich und auch für das Leben an sich. Also weniger jetzt für soziale Konstrukte, sondern zu respektieren, dass wir Teil eines lebendigen Organismus sind, der eben Erde heißt, wo wir ein Wesen von ganz, ganz, ganz vielen Milliarden anderen sind und auch in einer totalen Symbiose mit all diesen Wesen leben und das halt manchmal vergessen. Ja, und auch diesen Respekt für das Leben selbst manchmal vergessen, weil wir uns irgendwie mit uns und unseren Sozialkonstrukten beschäftigen. Und insofern, ja, zurückkommen auf die Fragen, ja, Werte sind in allen Haltungen bedeutsam. Es gibt nicht so eine Haltung, wo man sagt, boah, nö, da spielt das keine Rolle. Aber der Umgang damit kann unterschiedlich sein und der Wachstumsschritt kann damit unterschiedlich sein, ja. Und wir sagen ja auch immer, ja, die Werte kommen an sich so dann ins Spiel bei einer Organisation, wenn sie die jetzt nicht nur draußen dran schreiben will, sondern sagt, nee, das wollen wir jetzt als Kulturentwicklungsinstrument nutzen, wenn wir so ins Postkonventionelle gehen und wenn wir sehen, Kulturgestaltung ist ein Business-Thema. Also Kultur ist nicht irgendwie nice to have und mach mal ein paar Kaffeetassen mit einem Logo drauf und ein Team-Event, sondern nee, Das ist ein Business-Thema. Wir sind nur dann transformationsfähig, wenn wir auch an der Kultur arbeiten, wenn wir, was weiß ich, ein, sage ich auch immer, ja, man denkt immer so, Kultur passiert so nebenbei und irgendwie ruft man dann ab und zu in die Organisation und dann wird die Kultur sich verändern, ja, wo man sagen muss, naja, man sollte schon auch Zeit und Ressourcen dran geben, sprich, sowas einführen wie ein Kulturmontag. Jeden ersten Montag im Monat ab 12 Uhr bis 17 Uhr beschäftigen wir uns mit unserer Kultur und reden darüber, wie wir miteinander reden. Ja, und machen da Formate, wo wir eben auch einander Zugriff geben auf unsere Gehirne und Herzen und uns die kulturellen Narrative anschauen. Was erzählen wir uns denn eigentlich, welche Werte wir hier haben? Wie reden wir mit vorgehaltener Hand zu anderen? Ja, sind wir da total zynisch? Ne? Sind diese Werte überhaupt in unserem Alltagsgewahrsein drin oder tauchen immer nur auf, wenn man irgendwie Argumentationsketten aufbauen will oder Rechtfertigung oder Blaming und Shaming machen will? Ne? Und dann merkt man so, okay, ja, wenn wir es ernst meinen, mit der Wertearbeit haltungsübergreifend, ja, dann braucht es auch dafür Ressourcen und Kommunikationsformate, kommunikative Nahtstellen, Werte zum Thema machen, darüber zu reden und emotionale Referenzerlebnisse zu schaffen, wo wir sagen können, da habe ich diesen Wert erlebt, ja, und zwar als Verb, es ist geschehen. Und da habe ich gesehen, ja, irgendwie merke ich, wir addieren da etwas und wir sind aber auch Work in Progress. Also Werte sind nie final, ja, oder ich habe den, sondern sie müssen immer wieder im Verhalten sich spiegeln. Ja, und jetzt auch in der zweiten Teil der Frage, ob sich damit jemand besser oder schlechter fühlt, das relativiert sich dann oft ganz schnell in dem Moment, wo man konkret wird. Und in dem Moment, wenn Leute sagen, ja, ich bin schon weiter als andere, sage ich auch mal, okay, dann such den Entwicklungswunsch und mach mal. Ja, dann mag dieser Entwicklungswunsch vielleicht komplexer oder herausfordernder sein als für jemand anders. Aber auch das sei mal dahingestellt, mit sich selbst in Entwicklung gehen, ist für jeden irgendwie was Neues. Ohne Herausforderung, egal wo man sich wägt, in welcher Gewohnheitshaltung. Und dann sind wir alle Menschen, die an sich arbeiten und halt an unterschiedlichen Stellen stehen. Und dann wird es auch viel versöhnlicher. Ja, und das kann ich dann nur jedem raten. Und ich sage auch immer, Werte sind immer richtig und sind immer gut für alle, wenn sie denn auch prozesshaft mit Leben gefüllt werden.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.